Ja, bevor wir nun beginnen, will ich nochmals kurz mit uns beten und wir bleiben dazu sitzen. Vater im Himmel, wir danken dir ja für diesen Gottesdienst, für diese schönen Lieder, Herr, und dass wir diesen herrlichen Ausblick haben dürfen. Welch Freude und Wonne wird es sein, dass wir für immer bei dir sein werden, wenn wir auferstehen, wenn du uns zu dich rufst und ja, wir einander wieder sehen dürfen, unsere Liebsten hier von der Erde, wir einander wieder erkennen, Herr. Und wir wollen dir nun danken auch für ja, deinen guten Heiligen Geist, der uns lenkt in deinem Wort. Öffne es uns, Herr. Schenk, dass wir immer wieder solch geöffneten Fenster haben dürfen, wo wir staunen über deine Größe, zu deiner Ehre, Herr. Amen. Ja, wir leben in einer Zeit, in der Menschen ständig vom Ende sprechen. In der Schweiz, in Deutschland, Österreich, weit darüber hinaus. Das Ende von Stabilität zum Beispiel. Oder das Ende des Friedens. Das Ende der Wirtschaft. Das Ende der Welt. Es kann nur noch bergab gehen. Und doch sind das heute ja erst, wenn wir so wollen, Anfänge solcher scheinbaren Enden. Und hier werden wir zwangsläufig auch wieder mit den Schlagzeilen konfrontiert, mit schlimmen Nachrichten, Dingen, die dir und mir vielleicht Angst machen, Unsicherheiten. Und viele Menschen haben das Gefühl, eben die Welt, sie gerät aus den Fugen und wir verfallen manchmal vielleicht auch in diese Panik. Ich glaube, Daniel würde uns heute Morgen nicht widersprechen. Er würde aber dazu fügen, schau nicht auf das Ende der Welt, sondern auf den Gott, der das Ende kennt. Und darüber hinaus, das Ende vom Buch Daniel, dieses Kapitel 12, dieses Endkapitel, es zeigt uns etwas Überraschendes. Das Ende ist noch nicht das Ende. Und so benennen wir das Thema des heutigen Morgens. Gerade dort, wo die Geschichte ihren dunkelsten Punkt erreicht, ja genau dort geht es ja bei Gott erst richtig los. Er rettet sein Volk. Er ruft Tote aus den Gräbern. Er ehrt die Verständigen und er erfüllt seine Verheißungen bis ins Detail. Daniel Kapitel 12 ist nicht einfach ein Kapitel über das Ende der Welt. Nein, es ist ein Kapitel über diesen großen Gott, der auch am Ende noch der Herr der Geschichte ist. Der Herr seiner Geschichte ist. Und seine Geschichte führt uns, Daniel Kapitel 12, zunächst zu den Versen 1 bis 4. Und da sind wir beim ersten Punkt, die Erschütterung. Die Erschütterung. Und wir lesen diese vier Verse nochmals gemeinsam. Da heißt es, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Ja, was sticht uns hier direkt ins Auge? Es ist dieser große Botenfürst, der Engel Michael. Er wird auch ganz am Ende der Zeit für Gottes Volk wirken. Wir haben das ja gesehen in Daniel Kapitel 10. Wenn er aktiv wird, dann, weil Krieg herrscht im Himmel, im Jenseits. Und was im Himmel geschieht, hat Auswirkungen auf die Erde, auf das Geschehen in dieser Welt. Und genauso wird es auch dann in der Zukunft sein, Offenbarung Kapitel 12. In Vers 7, da finden wir genau dieses Geschehen in der Zukunft, da heißt es, Offenbarung 12, Vers 7, und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. In diesem Kampf, da wird Michael den Teufel dann aus dem Himmel werfen. Offenbarung 12, Vers 9. Und Offenbarung 12, Vers 12 sagt dann, wehe denen, die auf der Erde wohnen, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen. Er hat großen Zorn, wenig Zeit. Das ist die Antwort, warum Daniel in Daniel 12 schreibt, dass diese Zeit eine Zeit sein wird, wie es sie noch nie gegeben hat. Stellt euch vor, der Teufel ist dann da. Seit es Völker gibt, war es noch nie so schlimm wie dann. Daniel 12 nimmt uns also mit in die Zeit der letzten 3,5 Jahre. Und schon Jesus hat das angekündigt, dass dieses Heran- oder Ausreifen des Bösen dort zu dieser Zeit zum Endpunkt gelangen wird. Und deshalb wird es grausam, absolut grausam. Jesus sagt, wie von Anfang der Welt bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Also passend genau zu unserem gelesenen Vers in Daniel 12. Das heißt, eine Zeit der totalen Erschütterung. Und menschlich gesehen müsste jetzt alles vorbei sein. Israel wird verfolgt, Satan mit seinem Antichristen und seinem Gespann erreicht ihren Höhepunkt, meine Lieben, die Welt versinkt im Chaos. Aber genau jetzt, bei uns im Text, kommt wieder dieses kleine Wort aber. Ist das euch aufgefallen? Und überhaupt, wie oft Gott in seinem Wort aber schreibt. Für den Menschen, da scheint alles verloren zu sein. Abraham war alt, aber Gott schenkte einen Sohn. Israel stand vor dem Schilfmeer, aber Gott öffnete einen Weg. Das Grab Jesu war verschlossen, aber am dritten Tag war es leer. Gott schreibt immer wieder aber, und zwar dort, wo wir Menschen den Schlusspunkt setzen. Gottes Heilsgeschichte mit Israel endet nicht mit der Vernichtung, sondern in der Erlösung. Daniel 12, Vers 1, der letzte Teil. Aber zu jener Zeit, dieser schlimmen der schlimmsten Zeit, wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Absolut herrlich. Wer? Jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet, ist interessant. Hesekiel Kapitel 13, Vers 9. Hesekiel 13, Vers 9, und das dann gedanklich mit Blick auf Hesekiel 37, die Totengebeine, das Haus Israel, das da aufersteht. Es heißt in Hesekiel 13, 9, und meine Hand soll über die Propheten kommen, die Trug schauen und Lügen wahrsagen. Sie sollen nicht dem geheimen Rat meines Volkes angehören und nicht in das Verzeichnis des Hauses Israel eingetragen werden. Sie sollen auch nicht in das Land Israel kommen. Ja, ihr werdet erkennen, dass ich Gott der Herr bin. Und in Jesaja 4, Vers 3 heißt es: Und es wird geschehen, jeder Übriggebliebene in Zion und jeder Übriggelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden, jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem. Also wunderbare Parallelen, auch lohnenswert, sie aufzuschreiben da bei Daniel 12, 1, also Hesekiel 13, 9 oder Jesaja Kapitel 4, Vers 3. Eben, aber die Gottesfürchtigen werden gerettet werden, sie kommen in das danach folgende Königreich. Und da haben wir es ja schon bereits das erste Mal, das Ende ist noch nicht das Ende. Und dann lesen wir in Vers 2 von zwei Auferstehungen. Viele werden auferstehen zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Interessant ist, dass Daniel hier keine zeitliche Unterbrechung sieht, aber da bringt der Apostel Johannes Licht in das Ganze. Und zwar in Offenbarung 20 in den Versen 5 und 6a. Offenbarung 20, 5 und 6a. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Also Johannes sagt uns quasi, diese 1000 Jahre Königreich liegen mitten in Daniel 12, Vers 2. Zuerst die Auferstehung der Gerechten, die kommen ins Reich, und danach die anderen zum großen weißen Thron. Glückselig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Und natürlich geht es hier nicht um uns als Gemeinde. Das ist wieder eine andere Schiene. Stellen wir uns vor, da werden einige zuerst auferstehen und danach die anderen. Leider, Schmach und Schande, das Gericht Gottes folgt. Und meine Lieben, das ist wahrlich die größte Erschütterung. Größer als die Drangsal. Die größte Erschütterung ist, dass eines Tages jeder Mensch aus seinem Grab gerufen wird. Da müssen wir uns etwas reindenken. Jeder Diktator, jeder König, jeder Milliardär, jeder einfache Arbeiter, jeder Professor, jeder Bauer, einfach jeder, niemand bleibt im Grab. Und das ist einerseits erschütternd in gewisser Hinsicht, aber für uns ist es natürlich ein Trost schlechthin. Friedhöfe sind für Gott nämlich keine vergessenen Orte. Kein Grab ist für Gott endgültig verschlossen. Und stell dir vor, für den Schöpfer, der Menschen aus Staub gemacht hat, ist Staub auch kein Hindernis, jeden aus dem Grab mit Namen zu rufen. Die Seinen wird er alle zu sich rufen. Und ja, in diesem Geschehen, da gibt es auch böses Erwachen. Viele Menschen denken, mit dem Tod ist alles vorbei. Die schlimmste Zeit der Weltgeschichte ist also nicht das Letzte. Wir können sagen, das Letzte ist eigentlich dass jeder Mensch einmal vor seinem Schöpfer steht. Und dort werden dann Bücher geöffnet. Und Gott hat alles fein säuberlich in diese Bücher hereingeschrieben. Und wir merken, das Ende, es ist noch nicht das Ende, ganz im Gegenteil. Und wenn wir dann weiterlesen bei uns in Daniel 12, in Vers 3, da merken wir, über diese Gerechten heißt es dann, dass sie leuchten werden wie die Sonne und die Sterne. Wir lesen von der Himmelsausdehnung. Und das passt genau zu Matthäus 13, 43. Matthäus 13, 43, wo es heißt, die Gerechten werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Ich finde das einfach einmal mehr so schön. Die Welt heute, sie sieht oft nur die Mächtigen. Oder die, welche etwas so besonders gut können. Oder eben die mit Geld, mit Einfluss. Aber hier wird deutlich, Gott ersieht die Verständigen. Menschen, die vielleicht nicht reich waren. Menschen, die vielleicht nicht viel Einfluss hatten. Oder eben jetzt weltlich gesprochen, vielleicht nicht etwas besonders gut konnten. Die Welt vergisst sie. Aber in Gottes Reich, da gelten andere Maßstäbe. Die Welt, sie zählt Klicks. Aber Gott ehrt Verständige. Die Welt sucht Stars. Aber Gott macht Treue zu Sternen. Treue aus seinem Volk, aus den Gläubigen, aus den Nationen. Und wir als Leib Christi, stellt euch vor, werden einst verherrlicht mit ihm am Himmel erscheinen, im Rahmen der Wiederkunft. Verherrlicht, fast so wie Sterne, könnten wir sagen. Kolosser 3, Vers 3. Und übrigens sehen wir darin auch noch Folgendes. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht kennt niemand deinen Namen. Vielleicht wirst du selber nie auf einer Bühne stehen, vielleicht applaudieren nie in deinem Leben Menschen für dich. Aber unser Herr sieht jeden verborgenen Dienst. Und wir wissen aus seinem Wort, jedem wird ein Lob von Gott zuteil. 1. Korinther 4, Vers 5. Wenn heute ein Schauspieler ein neues Video veröffentlicht, dann lesen das Millionen oder sehen das Millionen von Menschen am nächsten Tag. Millionen Menschen kennen seinen Namen, aber gleichzeitig sitzt vielleicht hier ein älterer Bruder, eine ältere Schwester, die Zeit ihres Lebens, vielleicht schon 50 Jahre, jeden Morgen für die Kinder und die Enkel betet. Niemand schreibt über sie. Niemand interviewt sie. Und eines Tages wird sie heller leuchten als jeder Star dieser Weltzeit. Und dann sehen wir über das, oder im bisher gelesenen Vers 4, Daniel Kapitel 12, dass Daniel nun einen Auftrag bekommt. Er soll diese Worte versiegeln. Und das wurde womöglich buchstäblich auch so gemacht, weil die Erfüllung dieser Worte liegt in weiter Ferne. Bis zur Zeit des Endes, heißt es. Und das bedeutet nun nicht, dass niemand diesen Text gelesen hat. Ich meine, Jesus zitiert ja selber im Matthäusevangelium, wenn ihr den Gräuel an heiliger Stätte stehen seht, wie der Daniel das berichtet hat. Man hat diesen Text gekannt. Aber versiegelt, das heißt, dass das volle prophetische Verständnis erst dann aufgeschlossen wird. In der Zukunft, ganz am Ende, wenn Gottes endzeitlicher Heilsplan in Erfüllung geht. Ja, wann ist das? Zur Zeit des Buches Offenbarung. Die Offenbarung öffnet uns Türen, die mussten Daniel noch verschlossen bleiben. Und das zu verstehen hier, da brauchen wir die Offenbarung. Wir haben gelesen, viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen in dieser zukünftigen schlimmen Zeit. Und dann erschließt sich diese Prophezeiung den Verständigen, es dient zur Kräftigung in der schlimmen Drangsal. Und so für uns vielleicht dieses Wort versiegelt für dich und mich. Daniel zeigt uns eine Welt, die erschüttert wird. Israel wird erschüttert, die Nationen werden erschüttert. Noch ist nicht alles verständlich für dich und mich, noch ist nicht alles erfüllt. Aber Gottes Plan steht fest. Ja, wir haben im ersten Punkt gesehen, eben, die Welt wird erschüttert, Israel, Nationen werden erschüttert, der Tod wird erschüttert, vielleicht wird sogar unser Verständnis erschüttert, aber Gottes Wort wird niemals erschüttert. Und darum ist das Ende eben noch nicht das Ende. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Wir haben drei Punkte heute Morgen. Zweitens die Verse 5 bis 10, die Entschlüsselung. Die Entschlüsselung. Und wir wollen auch diese Verse noch einmal lesen, angesichts dessen, dass es ja nur in Anführungsstrichen 13 Verse sind. Das ist uns eine Hilfe, da dann zu folgen. Da heißt es in den Versen 5 bis 10, und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da, der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Nun, Daniel sieht jetzt also zwei andere, nicht näher beschriebene Gestalten, je einen an den Ufern des Flusses, und einer spricht mit diesem in Leinen gekleideten Mann. Gott nimmt es also haargenau, wiederstellt er zwei Zeugen, die das Gehörte von diesem Mann hören. Und die Frage lautet, wie lange dauern diese abscheulichen Zustände? Wann sind sie zu Ende? Sie fragen nach der Dauer dieses schrecklichen Geschehens. Und das ist doch eigentlich auch die sehnsüchtige Frage von Daniel und überhaupt auch des Volkes Israel. Wie lange noch diese schlimmen Dinge? Wie lange noch diese Erschütterungen? Und darauf folgt nun eine Entschlüsselung, zumindest teilweise in Vers 7. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit haben wir gelesen. Das sind 3,5 Jahre, das wissen wir. Aber warum eigentlich? Warum wissen wir, dass es sich hier um 3,5 Jahre handelt? Daniel spricht die gleiche Formulierung auch an in Daniel 7,25. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Aber die Offenbarung entschlüsselt uns das dann endgültig. Und interessant ist überhaupt, wenn wir die Offenbarung lesen, so spricht sie immer von 3,5 Jahren. Entweder spricht sie von 1260 Tagen oder von 42 Monaten. Und dann in Kapitel 12, Offenbarung 12, 14, sagt sie wieder mit einer Zeit, zwei Zeiten und einer halben Zeit. Das heißt, all diese Angaben setzt die Bibel gleich. Und somit wissen wir mit Blick auf die Offenbarung, dass Daniel uns hier in Kapitel 12 die letzten 3,5 Jahre zeigt. 3,5 Jahre vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Und das ist die eigentlich große Trübsal. Es sind die schrecklichsten 3,5 Jahre, die es je gab. Und deshalb diese Frage, bis wann noch? Nun, mit diesen 3,5 Jahren ist seine Frage aber noch nicht ganz beantwortet. Wir finden in Vers 7 von unserem Kapitel auch noch eine weitere Angabe zur Dauer. Da heißt es nämlich, wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird alles zu Ende gehen. So lange, bis der Antichrist seine Zerschmetterung des jüdischen Volkes vollendet hat. Wisst ihr, was ich hier in diesem Vers schön finde, so grausam er klingt? Einerseits legt er die zeitliche Dauer fest, aber auf die andere Seite legt er auch fest das Maß des Leides. Der Teufel kann nicht weitergehen als das von Gott festgelegte Maß. Aber Daniel verstand es noch nicht, Vers 8. Er fragt dann selber, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Hier fragt Daniel selbst. Und zunächst denken wir, das ist die gleiche Frage wie schon vorher. Nein, es ist nicht die gleiche Frage. Wenn wir genau schauen, merken wir, Daniel geht es um den Ausgang, nicht mehr um die Dauer. Er fragt, was wird das Ende sein? Das heißt, was bewirkt Gott? Was ist Gottes Ziel? Und er erhält die Antwort in Vers 9, dass die Worte verschlüsselt werden sollen. Verschlüsselt. Stellt euch vor, Daniel, einer der größten Propheten der Bibel, stirbt, ohne dass er auf jede seiner Fragen eine Antwort bekommt. Das ist ja für uns irgendwie auch ein kostbares Wissen. Es geht nicht darum, dass wir alles verstehen. Es geht nicht darum, dass wir jedes prophetische Detail entschlüsseln können. Alles, wie er es einem jeden gibt. Aber Daniel lädt uns hier ein, Gott zu vertrauen. Da war er ein Vorbild. In allen Fragen, die sind, einfach Gott zu vertrauen. Ja, und was wird das Ende sein? Was ist nun dieser Ausgang? Und wir haben es in Daniel 11 schon gesehen. Es geht hier um diese Tragik der Läuterung des jüdischen Volkes. Es heißt in Vers 10, auch bei uns im Text, er sichtet, er reinigt, er läutert sein Volk. Natürlich nicht, weil Gott Israel zerstören will, sondern eben, weil er es retten will. Wer einmal einen Weinberg angeschaut hat, das passt ja sehr gut zu Israel, im Winter, da sieht der Rebstock ja irgendwie kaputt aus. Man wäre fast schon geneigt, den auszureißen. Er sieht tot aus. Er wurde stark zurückgeschnitten. Man könnte sagen, ja, der Gärtner will doch den zerstören. Nein, in Wahrheit will er mehr Frucht. Er bereitet ihn auf mehr Frucht vor. Und Gottes Ziele sind heilvoll. Und wenn wir dann die Auswüchse des messianischen Reiches bestaunen, da sehen wir, wie heilvoll das alles wird. Israel muss alles Vertrauen auf sich selbst völlig verlieren. Erkennen, dass Gott es ist, der sie unter der Herrschaft ihres Messias zum Segen der Welt setzt. Und du und ich, wir haben das unglaubliche Privileg, erkannt zu haben, dass Jesus den Kampf für dich und mich bereits durchlebt hat. Durch den Glauben, da sind wir mit Jesus eins. Aber diese Lektion müssen auch wir lernen auf dem Glaubensweg. Das Vertrauen auf uns selbst zu verlieren. Es völlig auf Jesus zu setzen. Und wir sehen in dem Bezug, dass Israel erst dann ein brauchbares Gefäß wird für unseren Herrn. Und so ist es ja auch bei uns. Gott zeigt, was ist der Ausgang, was ist das Ende dieser Zeit. Er bewirkt, dass Israel ein segensreiches Volk in der Zukunft wird. Genau das sagt Gott auch bei Hesekiel, dass er es reinigt mit Wasser, ein neues Herz in es hineinlegt. Und wir sehen also, die Drangsal ist nicht Gottes Endziel. Sein Ziel ist ein Volk Gottes, das ihm mit reinem Herzen dient. Und übrigens, bei allem, was uns im Alltag so verworren scheint, die Drangsal, heute ist ja vieles verworren. Man weiß ja nicht mal mehr, was jetzt wahr ist und was falsch ist. Wenn man auf YouTube ein Video schaut, kann mittlerweile alles sein. Die Drangsal offenbart, wer wer ist. Die Gottlosen bleiben gottlos. Die Verständigen werden verstehen. Die Drangsal verändert von den meisten nicht die Grundhaltung, sondern sie macht sich sichtbar. Gottes Läuterung reinigt die einen, während die anderen in der Gottlosigkeit verharren. Und nun haben wir im zweiten Punkt gesehen, ja, Daniel, er erhält nicht alle gewünschten Antworten. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Eben, Gott schweigt auch nicht. Er gibt ihm noch zwei Zeitangaben und schließlich eine persönliche Zusage. Und da sind wir beim dritten Punkt. Die Erfüllung. Die Erfüllung in den Versen 11 bis 13 von unserem Kapitel. Und da lesen wir, und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber, geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst eins auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Das ist jetzt aber schon interessant, nicht wahr? Jetzt haben wir doch gesagt, die Offenbarung sagt 1260 Tage, 3,5 Jahre. Warum heißt es hier jetzt 1290 Tage? Ich persönlich glaube, der Gräuel der Verwüstung, das wird der Höhepunkt der Rebellion gegen Gott sein. Das ist dort, wo der Mensch der Sünde Anbetung fordert für sich selbst. Gott wird ersetzt, also er meint es zumindest. Und das geschieht meiner Erkenntnis nach bereits 30 Tage vor Beginn der zweiten 3,5 Jahre. Und Matthäus 24 lässt aus meiner Sicht auch Raum für das. Dort sagt unser Herr Jesus, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, dann flieht in die Berge. Und erst danach, im Fortlauf des Textes, spricht er von der großen Drangsal. Und ich persönlich hinterfrage einfach mal, ob das immer alles so Schlag auf Schlag dann geht, wie wir das uns immer so denken. Es ist sehr gut denkbar, dass Gott den Seinen einen Monat Zeit lässt für die Flucht. Und dann heißt es in Vers 12, wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Und das ist dann nach der Wiederkunft Jesu. Ja, was ist das für ein Tag? Wohl dem, der den 1335. Tag erreicht. Das ist doch der Tag, glückselig, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Das Haus Israel, das auferweckt wird. Auch Daniel, der dann auferweckt wird. Nun, wenn uns das alles zu kompliziert ist, ich glaube, das Wichtigste für uns hierin ist, selbst die letzten Tage sind von Gott abgezählt. Sie unterstehen Gottes genauer Kontrolle. Sein Zeitplan geht keinen einzigen Tag daneben. Und das ist das Wichtigste. Gott hat alles exakt berechnet. Und das macht uns ruhig. Und ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, in deinem Leben. Meine Frau und ich staunen. Erst hatten wir Elternabend für die zweite Klasse, jetzt steht schon der Elternabend für die dritte Klasse unseres Sohnes bevor. Manchmal verliert man fast schon den Überblick der eigenen Tage im Leben. Manchmal sagen wir, wo ist nur die Zeit geblieben? Das ging alles viel zu schnell. Bei Gott exakt berechnet heißt doch, er verliert keinen einzigen Tag aus seinen Augen. Er zählt sogar bis zum letzten Tag. Und das ist ein Trost, weil dann auch dein Leben nicht zufällig abläuft, sondern in der Hand dessen, der die Geschichte genau zählt. Und dieser Gott sagt auch für dein und mein Leben, alles hat seine Zeit. Wenn wir mit ihm leben, hat wirklich alles, was Zeit haben muss, seine Zeit. Und wenn etwas nicht Zeit hat, dann wohl zu Recht. Sein Geist ist es, der uns lenkt, der unser Leben fügt. Wir dürfen vertrauen, dass er alles so führt und auch seine Ziele mit uns erreicht. Psalm 31, 16. In deiner Hand steht meine Zeit. Und nun stellen wir uns das einmal vor, jetzt so gegen Ende des Kapitels 12. Daniel, der hat unglaublich viel erlebt. Was für eine Geschichte! Der hat Babylon erlebt. Er hat Nebukadnezar erlebt. Er hat Belsatzar erlebt. Er hat Darius erlebt. Er hat Weltreiche gesehen, er hat Gerichte gesehen, er hat den Antiochus Epiphanes gesehen und dahinter diesen Eigentlichen, diesen Antichristen. Und jetzt stellt euch das mal vor, jetzt am Ende, sagt Gott nicht, Daniel, jetzt hast du hier nochmals ein paar Informationen. Fällt euch auf, was Gott jetzt macht? Daniel hatte jahrzehntelang Visionen über Könige. Er hatte jahrzehntelang Visionen über Weltreiche und ganze Völker. Und jetzt am Ende, da wird aus der Weltgeschichte plötzlich Seelsorge. Gott richtet seinen Blick nicht mehr auf die Reiche, sondern auf seinen persönlichen Knecht. Und das hat mich wirklich berührt. Der Gott, der Milliarden von Menschen regiert, hat gleichzeitig Zeit für einen einzigen alten Mann. Nicht Daniel, hier hast du nochmals ein paar Informationen, sondern du aber, geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen, zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich versetzt das ins Staunen. Daniel fragt, ja, was wird das Ende sein? Und nun kommen wir langsam zum Schluss. Was wird das Ende sein? Aber Gott antwortet eigentlich nicht zuerst das Ende dieser Weltzeit, sondern dein Ende. Das Buch endet nicht mit Weltpolitik, es endet nicht mit Prophetie und Zahlen, sondern mit diesem einzigen alten Mann. Und Daniel bekommt auch nicht gesagt, all das, was du gesehen hast, wirst du erleben, sondern Gott sagt vielmehr, dein Weg auf dieser Erde geht zu Ende. Du darfst jetzt ruhen. Der Tod, der uns oft Schmerzen und Leid verursacht, was so schmerzlich klingt in unseren Ohren, nennt Gott mit, du darfst ruhen. Aber du wirst auferstehen. an diesem einen genannten Tag mit den anderen deines Volkes. Und jetzt vielleicht so als plakatives Beispiel, mir kam so das Bild einer Familie in den Sinn, ich meine, wir fahren auch bald in den Urlaub, die dann mit dem Auto gemeinsam unterwegs sind und das Kind auf dem Rücksitz, es schläft völlig erschöpft ein. Es weiß nicht, wie weit der Weg noch ist. Es muss es auch nicht wissen, weil der Vater sitzt ja am Steuer. Das Kind durfte schlafen und am Zielort heißt es, so, wir sind nun da. Und da ist, je nachdem, wo man hingeht, schöner Sonnenschein, Strand und Meer. Daniel muss den Weg bis zu Gottes Erfüllung nicht mehr selber gehen, sondern Gott sagt, du darfst ruhen, ich bringe dich an dein Ziel. Das Ende ist noch nicht das Ende. Und hier übrigens bei Daniel, er ist ja auch ein Bild auf das ganze Volk Israel. Das Ende ist noch nicht das Ende. Und nicht einmal für Daniel hier als 90 oder über 90-jährigen Mann. Ich finde das so richtig tröstlich, wie liebend und seelsorgerlich Gott ist. Daniel, du musst jetzt nicht mehr rechnen. Daniel, du musst nicht mehr verstehen, du musst nicht mehr warten, ruhe dich aus. Und mit diesen Worten sagt Gott zu Daniel auch, Daniel, ich habe und ich werde dich nie vergessen. Und das ist doch irgendwo eine der größten Ängste von Menschen, dass sein Leben irgendwann vergessen wird, irgendwo zu Staub geworden im Grab. Und neulich, da liefen wir durch Pfäffikon, da ist meine Mutter aufgewachsen, wir liefen an dem Haus vorbei, eben wo sie als Kind gelebt hat, und das sieht so aus, dass das nun vor dem Abriss steht. Das war ein wesentlicher Bestandteil des Lebens, dieser Ort. Einfach weg. Vielleicht werden unsere Häuser irgendwann längst anderen gehören. Vielleicht spricht dann niemand mehr von dir. Aber wenn du dem Herrn gehörst, dann wird eines niemals geschehen. Gott wird dich niemals vergessen. Und das allein genügt. Daniel, du darfst nun ruhen und wirst eins auferstehen und du wirst dein Erbteil erlangen. Das Ende ist noch nicht das Ende. Amen. Und jetzt ist das Ende doch das Ende. Ja, wir wollen gemeinsam beten und stimmen dann ein in das letzte Lied, das auch so wunderbar dazu passt. Wir bleiben sitzen. Ja, Vater im Himmel, wir können einfach nur staunen einmal mehr, wie liebevoll und fürsorglich deine Pläne, ja und auch individuell für jeden Einzelnen sind. Und ich staune darüber, Herr, wie du über die ganze Prophetie, über die Heilsgeschichte den Überblick hast, wie du alles entworfen hast, wie alle Tage gezählt sind. Auf der Erde sieht alles nach Zufall aus, aber aus deiner Sicht ist alles in geläuterter Ordnung. Die Tage sind genau gezählt. Das Maß des Leides auch deinem Volk gegenüber, darüber hinaus auch allen leidenden Menschen dann, es ist abgezählt. Das Maß hat eine Grenze von dir gesetzt. Und wir staunen auch über diese Zeithorizonte mit den Tagen, die manchmal auch unser Verständnis sprengen, wo wir vielleicht noch nicht Erkenntnis darüber haben. Aber es ist doch sehr bewegend, wie du am Ende auf diesen einzelnen Daniel eingehst, ihm sagst, hey, ich habe alles unter Kontrolle, du darfst jetzt ruhen, ich bring dich dorthin, es wird sich alles genauso erfüllen, auch wenn du das nicht erleben wirst. Herr, lass uns das beherzigen in unserem Leben, dass wir auch hier Trost erfahren dürfen, auch innehalten dürfen. Und Herr, wie wunderbar ist es, du vergisst keinen von uns, auch wenn vielleicht auch Angehörige von uns schon Jahrzehnte gestorben und im Grab sind. Du siehst sie, du kennst sie, du rufst die Seinen mit Namen aus dem Grab, Herr. Wir freuen uns und danken dir dafür. Amen.